Wir traten auf den Platz hinaus, wo das Wasser bereits in Pfützen stand. Während wir an der Haltestelle auf die Straßenbahn warteten, bückte Leo sich und malte mit dem Finger etwas in den Schlamm. Eine kleine, runde Insel unter einer größeren Silhouette, die, wie er sagte, Afrika darstellen sollte. Aus Wasser und Schlamm hatte er eine Landkarte geschaffen. Dann malte er neben eine andere Pfütze eine Stadt. »Und da wird unser Haus sein, direkt am Strand!« Er nahm meine Hand und ich spürte die Nässe und den Schlamm an seinen Fingern. »Wir gehen nach Kuba, Hanna!« Als er merkte, dass ich seine Begeisterung nicht richtig teilen konnte, sah er mich enttäuscht an. »Was sollen wir denn auf dieser Insel machen?« fragte ich bloß, obwohl mir klar war, dass auch er keine Antwort darauf hätte. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Berlin verlassen würden, wurde immer größer. Das machte mir Angst. Bisher waren wir in der Lage gewesen, mit den Barbaren und mit Mamas Krisen umzugehen. Aber wenn ich mir vorstellte, dass wir tatsächlich bald fortgehen würden, zitterten meine Hände. Aus heiterem Himmel begann Leo plötzlich, von einer gemeinsamen Zukunft zu sprechen, von Hochzeit und Kindern. Dabei hatten wir bisher nicht mal darüber geredet, ob wir eigentlich verlobt wären. Wir sind noch so jung, Leo. Ich fand, er hätte mich wenigstens fragen können, damit ich Ja sagen konnte. So machte man das doch eigentlich. Aber Leo hielt nichts von Konventionen. Er hatte seine eigenen Regeln und malte seine eigenen Landkarten in den Matsch. Wir würden nach Kuba ziehen. Unsere Kinder würden Kubaner werden. Und wir würden die kubanische Sprache lernen. Wir würden nochmal ganz von vorn anfangen und dieses Kuba in ein Musterland verwandeln, in dem jeder so sein konnte, wie er geboren war. Blond oder dunkelhaarig, groß oder klein, dick oder dünn. Wo jeder sich die Zeitung kaufen und telefonieren durfte. Wo man jede Sprache sprechen durfte, die man wollte. Wo man sich nennen konnte, wie es einem gefiel und sich niemand darum scherte, welche Hautfarbe man hatte oder an welchen Gott man glaubte. Ich hatte immer geglaubt, dass es keinen mutigeren und intelligenteren Mann gäbe als Papa. In seinen besten Jahren hatte er ein geradezu klassisch anmutendes, vollkommenes Profil. Wie eine griechische Statue, sagte Mama. In letzter Zeit hörte man von ihr allerdings keine solchen Lobgesänge mehr. Sie eilte nicht länger an die Tür wie früher, wenn er müde von der Universität heimgekehrt war, wo er großes Ansehen genossen hatte. Ihr Gesicht leuchtete nicht mehr stolz auf wie früher, als sie Papa noch zu gesellschaftlichen Anlässen begleitet hatte und sie als Gattin unseres hochgeschätzten Doktors oder Frau Professor angesprochen wurde. Bei solchen Anlässen hatte sie in ihren plissierten Ballkleidern von Madame Gray immer traumhaft ausgesehen. »Niemand kann französischen Couturiers das Wasser reichen«, hatte sie ihren Bewunderern dann stolz verkündet. Papa hatte sie gern so gesehen. Glücklich, elegant und sinnlich. Sie besaß von Natur aus jene geheimnisvolle Ausstrahlung, die viele Filmstars mit Mühe kultivierten. Jeder, der die ätherische Alma Strauß zum ersten Mal sah, wollte ihr unbedingt vorgestellt werden. Sie war eine perfekte Gastgeberin und konnte sich virtuos über Opern, Literatur, Geschichte, Religion und Politik unterhalten, ohne ihren Gesprächspartnern zu nahe zu treten. Sie war die ideale Ergänzung zu Papa, der oft in seine eigene Gedankenwelt vertieft war und andere gelegentlich mit seinen unverständlichen wissenschaftlichen Theorien verwirrte. Aber Papa hatte sich verändert. Das Berufsverbot, die Verhaftung und seine verzweifelten Bemühungen, ein Land zu finden, das uns aufnehmen würde, hatten ihn gebrochen. Dieser ehemals stolze, unbezwingbare Mann wirkte zerbrechlicher als das gepresste Laubblatt in meinem Tagebuch, das Leo mir einmal vom ältesten Baum im Tiergarten abgepflückt hatte. Es war höchste Zeit, dass wir eine Entscheidung fällten. Letztlich war es egal, ob wir einen Fehler machten und am falschen Ort landen würden. Irgendetwas mussten wir tun. Selbst wenn das bedeutete, nach Madagaskar auszuwandern oder nach Kuba.
New York, 2014. Mom meint, meine Großtante sei eine Überlebenskünstlerin. Genau wie Mr. Levin. Sie hat bestimmt faltige Haut, Altersflecken und schütteres weißes Haar. Wahrscheinlich geht sie steif und gekrümmt. Vielleicht kann sie auch gar nicht mehr gehen, braucht einen Stock oder sitzt im Rollstuhl. Doch ihr Geist sei wach und scharf, sagt Mom, und sie habe sich Humor und Güte bewahrt. Nach dem Telefonat mit ihr war Mom überrascht, weil sie sehr klar und deutlich gesprochen habe, langsam und mit Bedacht, und ihre Stimme habe viel jünger geklungen, als Mom erwartet hatte. In ihrem Gespräch hat meine Großtante mühelos zwischen Englisch und Spanisch hin und her gewechselt. Mom ist sicher, dass wir keineswegs eine gebrochene alte Frau vorfinden werden. Sie wirkt so ruhig und heiter, sagt Mom wie zu sich selbst, gar nicht traurig oder verbittert. Sie hat sich mit ihren Lebensumständen abgefunden. Aber sie möchte dich gern kennenlernen. Sie sagt, das sei ihr ein großes Bedürfnis. Mir sagt Kuba gar nichts. Wenn ich aus meinem Zimmer mithöre, wie Mom sich mit Mr. Levin über unsere Reise nach Kuba unterhält, sprechen sie immer von einem Land, in dem es an allem zu fehlen scheint. Ich dagegen stelle mir eine einsame Insel, umgeben von tosenden Wellen vor, über die Hurricanes und tropische Stürme hinwegfegen. Ein winziger Punkt mitten im Meer. Ohne Häuser, Straßen, Krankenhäuser oder Schulen. Nichts. Oder besser gesagt, Leere. Ich habe keine Ahnung, wie Dad dort studieren konnte. Vielleicht ist er ja deshalb in Manhattan gelandet. Manhattan ist ja auch eine Insel, einen Steinwurf vom Festland entfernt. Dads Familie ist mit dem Schiff nach Kuba gekommen und dort geblieben. Dad ist dort aufgewachsen, ist dann aber wie die meisten Nachkommen von Einwanderern weggegangen. Inseln muss man irgendwann verlassen, hat er zu Mom gesagt. Wenn man um sich herum immer nur das Meer sieht, muss man irgendwann woanders hin. Dad war ein in sich gekehrter Mensch. Er konnte nicht tanzen, er trank nicht, er hat nie geraucht. Mom zog ihn immer damit auf. Das einzig Kubanische an ihm sei sein alter Reisepass. Und die spanische Sprache natürlich. Sein Spanisch klang aber nicht hart. Er sprach die S aus und verschluckte auch die Konsonanten nicht. Englisch war seine Zweitsprache. Seiner Tante, die ihn nach dem Tod seiner Eltern aufgezogen hatte, war es zu verdanken, dass er fließend und akzentfrei Englisch sprach. Da sein Vater in New York geboren war, erhielt Dad die amerikanische Staatsbürgerschaft. Mehr Informationen hat Mom ihm in den Jahren, in denen sie verheiratet waren, nicht entlocken können. Das Wenige, was sie wusste, hat sie sich in dem mehrfach unterbrochenen Telefonat mit der Großtante bestätigen lassen. Manchmal erinnerte sie einen Film an den Mann, mit dem sie eine Familie hatte gründen wollen, von der er nie erfahren sollte. Durch Dad hatte Mom die italienischen Nachkriegsfilme entdeckt. Dad war begeistert von Visconti, Antonioni oder De Sica. Er war immer ganz aufgewühlt, wenn er aus dem Kino kam. Seine Augen leuchteten und er sagte, ich sehe aus wie die Filmheldin, erinnerte Mom sich einmal. Das war eine so romantische Äußerung für jemanden, der sonst eher wortkarg war, dass ich mir dachte, mit diesem Mann könnte ich mein Leben verbringen. Dein Vater hat sonst nie seine Gefühle gezeigt, aber im Kino hat er immer geweint. Dad fand Zuflucht in seiner Arbeit, seinen Büchern und in dunklen Kinosälen, wo Geschichten in lebenden Bildern erzählt wurden. Freunde hatte er keine. Ich stellte ihn mir immer als eine Art Superheld vor, der gekommen war, um die Unterdrückten und Besitzlosen zu retten. Mom lachte über meine wilden Fantasien, aber kritisierte sie nie, weil sie wusste, dass er für mich immer noch am Leben war.